Bevor es losgeht, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Mein Seminar Reconnect wird wieder stattfinden vom 6. bis 8. Dezember 2024 im wunderschönen Wildlandhaus bei Hannover. Ein Wochenende werden wir gemeinsam verbringen, moderne Tools des Biohackings kennenlernen, aber auch uralte Werkzeuge. Längst vergangenes Wissen, das wir wieder in unsere moderne Welt einbauen können, mit dem Ziel eines gesünderen und nachhaltigeren Umgangs mit uns selbst, unserer Mitwelt und mehr Fokus, Klarheit und Resilienz im anstrengenden Arbeitsalltag. Alle Infos zu diesem Seminar findest du im Link in den Shownotes. Ich würde mich mega freuen, wenn wir zusammenarbeiten. Und jetzt geht's los.
Die Heldenstunde. Euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben.
Das ist die Heldenstunde und ich bin Alexander Metzler. Freue mich mega, dass du wieder am Start bist. Zur Folge 195 der Heldenstunde. Und in dieser Folge möchte ich mich dem Thema Identifikation widmen. Inspiriert und motiviert von meinem Nachbar-Podcast Gleichmutproben, den ich gemeinsam mit meinem Kumpel und Speaker-Kollegen Leander Greitmann betreibe. Hier haben wir gerade eine Doppelfolge zum Thema Anhaftung und Identifikation veröffentlicht, also Teil 1 und Teil 2. Und während wir uns so über dieses Thema unterhalten haben, ist mir nochmal klar geworden, wie wichtig dieses Thema ist für unser aller Leben, wie sehr wir in verschiedenen Identifikationen verstrickt sind und wie auch gerade aktuell das Thema Identifikation bei mir so merkbar sich macht in meinem Gedankenalltag. Was bedeutet denn Identifikation, Identität, Identifikation? Ich würde sagen, das sind die verschiedenen Rollen, die wir im Leben spielen, größere und kleinere Rollen und die wir mehr oder weniger und einige Zeitgenossen vielleicht auch komplett glauben. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt erschöpfend erklärt hat, was Identifikation ist, aber gehen wir mal noch ein Stück zurück. Wenn wir auf die Welt kommen als Babys, dann sind wir sozusagen unbeschriebene weiße Blätter. Da steht nichts drauf. Und die ersten Sätze, die da drauf geschrieben werden oder die ersten Worte, die da drauf geschrieben werden, sind dann vermutlich von Mama und Papa. Da werden Namen und Identifikationen schon bereits, also man identifiziert sich dann irgendwann mit seinem Namen und man identifiziert Mama mit der Frau und Papa mit dem Mann. Und dann werden wir größer und dann kommt mehr Schriftsatz auf dieses weiße Blatt. Dann werden wir jetzt sozusagen beschrieben vom Kindergarten, von der Grundschule, von der Schule, von der Ausbildung, vom Beruf, von der Weiterbildung, von der Partner, Partnerin, von der Peer Group, von der Kultur, in der wir aufwachsen, die Sprache, die wir benutzen, die finanziellen Möglichkeiten, die wir haben. Alles das führt zu verschiedenen Eindrücken, aus denen wir unser Selbst generieren. Also das, was wir von außen hören, das glauben wir dann mehr oder weniger und generieren daraus unser Selbst, unsere Persona, also gemischt mit dem, was sich halt gedanklich in uns abspielt, was sich emotional in uns abspielt. Und das halten wir, wie gesagt, mehr oder weniger oder manche auch zu 100% für unsere Identität. Wir identifizieren uns mit dieser Rolle. In meinem Fall wäre das jetzt, ich mache jetzt mal so ein paar klassische Aufzählungen. Ich bin ein Mann, ich bin deutscher Staatsbürger, ich gehöre zum sogenannten Mittelstand, ich lebe in Rheinland-Pfalz, ich spreche die deutsche Sprache, ich habe mehrere Berufe, ich bin Sportler, ich bin Stand jetzt 48,5 Jahre alt. Das heißt, ich identifiziere mich auch mit dem Glauben, dass ich jetzt bald 50 werde. In unserer Gesellschaft gilt 50 schon als ein fortgeschrittenes Alter, wie auch immer man das interpretieren will. Und da wird es jetzt spannend. Und du kannst ja mal überprüfen, was du so für Identitäten hast, für verschiedene, ne? Du bist vielleicht Ehefrau, Ehemann, du bist Partner, du bist Geliebte, Geliebter, du bist Mutter, Vater, Freund, du bist vielleicht Tierhalter, dann bist du dieser oder jener Beruf. Und Beruf ist auch so eine Sache, ne? Das ist ja so das typische Smalltalk. Man lernt jemanden kennen und die erste Frage, was machst du so? Und der andere antwortet dann so, ja, ich bin Steuerfachgehilfin. Gibt's das? Ja, ich denke schon, Steuerfachgehilfin klingt irgendwie so, als gäbe es diesen Beruf. Und du so, ja, ich bin Dachdecker. So, das sind so die zwei. Aha, okay. Ah, als Dachdecker bist du viel draußen. Ah ja, ja, und als Steuerfachgehilfin bist du viel drin. Ja, ja. Und schon ist man mehr oder weniger in so einem verzweifelten Gespräch. Aber man tauscht Informationen aus. Interessanterweise geben wir bei so einer Frage oft ja auch zunächst dann mal unseren Beruf an, weil das ja scheinbar in unserer Gesellschaft etwas ist, mit dem wir sehr identifiziert sind. Das bringt gleich mehrere spannende Herausforderungen mit sich, weil wenn wir wirklich mit unserem Beruf komplett identifiziert sind, und das habe ich vor allen Dingen bei der älteren Generation beobachten dürfen oder immer mal wieder gehört, dass das so zu sein scheint, dann bedeutet das ja, dass diese Identität zu einem festgelegten Zeitpunkt, also früher war das, glaube ich, 63, und heute ist es 65, bin ich auf dem aktuellen Stand, müsste ich mich jetzt, komme jetzt leicht langsam in die Phase, wo man sich da mal updaten könnte, was das eigentlich so bedeutet. Also mit dem man in den sogenannten Ruhestand, in die Rente ging, und dann war so das Problem, wenn man halt komplett mit seinem Beruf identifiziert ist und hat jetzt plötzlich diesen letzten Arbeitstag, man hätte vielleicht sogar noch Lust gehabt, weiterzuarbeiten. Oder man weiß gar nicht, was man so mit seinem Leben anfangen soll ohne diesen Beruf. Und jetzt ist es plötzlich, also der letzte Freitag, also ich stelle mir das jetzt mal so vor, der letzte Freitag, man fährt das letzte Mal in sein Unternehmen, in sein Büro. Man bekommt einen Geschenkekorb von den Kolleginnen und Kollegen, eine gute Flasche Wein vom Chef. Man bekommt vielleicht noch mal eine Urkunde. Es gibt einen kleinen Umtrunk, einen Ausstand. Vielleicht, wenn es gut läuft, fließt sogar das eine oder andere Tränchen bei dem einen oder anderen. Weiß ich nicht, kann passieren. Und dann ist das Wochenende. Das Wochenende ist ja wie immer, weil Wochenende gab es ja schon immer. So, und dann kommt dieser erste freie Montag, bei dem man ja die letzten, I don't know, 30, 40 Jahre genau gewusst hat, was man an diesem Montag macht. Man fährt nämlich zur Arbeit und ist um, you name it, 8 Uhr, 9 Uhr irgendwie vor Ort und macht die Tätigkeiten, die man seit vielen Jahrzehnten gemacht hat. Wie gesagt, so war das früher. Heute haben wir ein bisschen flexibleren Arbeitsmarkt und auch flexiblere Köpfe. Heute ist es ja ganz normal, dass man sich immer mal wieder einem anderen Arbeitgeber zuwendet. Ich bin da jetzt schon über 20 Jahre mit dem ZDF eine sehr konservative Ehe eingegangen. Die hält schon sehr lange. Läuft aber auch gut, alles in allem, die Ehe mit dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, bei dem ich unter anderem ja arbeite. So, und dann kommt dieser Montag eben, unser fiktiver Arbeitnehmer hat den ersten Montag, bei dem er normalerweise um 8 oder um 9 Uhr dann an seinem Arbeitsplatz wäre. Und jetzt fragt er sich, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Was mache ich jetzt eigentlich mit meiner ganzen Zeit? Und wer bin ich denn, wenn mir diese Rolle des, ich sage jetzt mal Abteilungsleiter, also irgendwas, vielleicht eine Führungsposition, wo man noch mehr identifiziert ist als vielleicht nur als, Level 1 Arbeitnehmer, dann wird es ein bisschen brüchig, weil man plötzlich nicht mehr, A, weiß man nicht mit seiner Zeit wohin, B, weiß man nicht, was seine Rolle ist, C, bricht diese ganze Identifikation mit seiner eigenen Persona. Persona, griechisch, bedeutet übrigens Schauspielermaske oder Rolle. Das ist ja sehr, sehr interessant, ne? Wenn ich sage, ich bin die und die Person, dann sage ich eigentlich, ich bin die und die Rolle im Leben oder ich bin die und die Maske im Leben. Und da kommen wir, das ist ganz spannend, weil da kommen wir der Wahrheit auch schon ein Stückchen näher mit diesen Identifikationen. Aber man kann sich vorstellen, dass das natürlich viel Struggle auslöst, wenn man so komplett in so einer Rolle, in so einer Maske war für Jahrzehnte und wird jetzt quasi durch das Alter gezwungen, diese abzulegen. Und mit was identifiziert man sich denn dann? Schön aufgezeigt wird das vom Film Papa ante Portas, meine ich, heißt der, mit dem guten alten Loriot. da ist genau dieses Thema eigentlich aufgegriffen. Vielleicht weniger philosophisch als mehr komisch und komödisch, aber es ist schon wirklich lustig, wie er dann versucht, den Arbeitsalltag, den Privatalltag so zu gestalten, wie den Arbeitsalltag mit seiner Familie drumherum. Also wer den Film noch nicht gesehen hat, ist ein gutes Stück Film aus älterer Zeit. Also wir sind identifiziert mit diesen Personen. Ein typisches Beispiel ist auch die Rolle der Mutter oder des Vaters, vor allen Dingen, wenn die Kinder dann irgendwann mal älter sind und aus dem Haus gehen. Und plötzlich ist da wieder so eine Stille und plötzlich ist da so ein mehr Raum im Haus. Die Zimmer sind vielleicht nicht mehr belegt, die mal belegt waren. Und da haben auch einige Leute dann große Probleme, diese Rolle des Mutter- oder des Vaterseins fallen zu lassen und sich dann wieder nur quasi in Anführungszeichen nur um sich selbst kümmern zu müssen und die Kinder plötzlich dann nicht mehr da sind. Also das sind alles Rollen, mit denen wir uns mehr oder weniger stark identifizieren. Problematisch wird es aus meiner Sicht, wenn es dann um Identifikation mit Nationalstaaten geht. Sowas führt immer zur krassen Begrenzung und Ausgrenzung. Also hier sind wir, dort sind alle anderen. Alles, mit dem wir uns identifizieren, trägt gleichzeitig immer das Potenzial von Leid und Konflikt in sich. Je mehr wir uns mit einer kleinen Gruppe identifizieren, desto mehr brauchen wir einen Gegenpart, einen Feind, einen Gegner, gegen den wir sein können. Wenn wir etwas haben, gegen das wir sein können, führt es dazu, dass wir uns mehr identifizieren mit der Gruppe. Das führt dann zu einem stärkeren, gefühlten sozialen Zusammenhalt. Und das ist auf der einen Seite natürlich schön, wenn wir irgendwo eingebettet sind, birgt aber auf der anderen Seite immer das Risiko und das Potenzial für Gegner, für Feinde. Und wenn wir mehr Frieden, da vielleicht nochmal in die letzte Folge innerer Frieden oder innere Zufriedenheit reinhören, wenn wir das mehr generieren wollen, dann müssen wir immer sehr wachsam sein, mit welchen Gruppierungen und mit welcher Art und Weise wir uns identifizieren. Ist es schlimm, dass wir uns identifizieren mit Rollen und mit Personen oder Persönlichkeiten in unserem Leben? Ich würde sagen, nein. Ich würde sagen, das gehört ganz normal zum menschlichen Erfahrungsschatz und ist ganz klar so angelegt, dass das so ist. Und das ist ja auch schön, wenn wir solche Reisen machen im Leben, wenn wir verschiedene Dinge ausprobieren, wenn wir irgendwo Deep Dive machen, tiefer eintauchen. Und etwas macht uns Spaß, etwas macht uns Freude, wir identifizieren uns mehr oder weniger damit. Und dann ist einfach nur die Kunst zu sagen, ja, wenn mir das aber genommen wird, wenn das wieder weg wäre, wäre mein Leben auch weiterhin in Ordnung. Also problematisch wird's ab dem Moment, wo wir diese Rolle, diese Maske, diese Identifikation nicht in der Lage sind, ganz einfach wieder loszulassen. Wie ein Gewand, wie eine Jacke, die wir anziehen und wieder ausziehen können, jederzeit, ohne dass wir jetzt denken, oh nein, ich möchte die Jacke aber unbedingt anbehalten. Hier ist zwar 22 Grad Raumtemperatur, aber ich brauche die Jacke so sehr, ich bin so sehr an diese Jacke gebunden, dass ich nicht in der Lage bin, diese Jacke auszuziehen, obwohl es natürlich viel zu warm ist und viel zu unkomfortabel ist und überhaupt nicht mehr zu meinem Lebensmodell passt. Aber es ist so bequem, diese Jacke ist so vertraut, ich bin so eins mit dieser Jacke, dass ich die nicht mehr ausziehen kann. Ja, die Jacke ist hier natürlich das Bild für die jeweilige Rolle, mit der wir uns im Leben identifizieren. Ja, und bei mir ist gerade aktuell ganz spannend, weil ich probiere jetzt gerade mal wieder was Neues aus. Ich habe ja immer mal wieder gerne Folgen zum Thema, wann hast du zum letzten Mal etwas zum ersten Mal gemacht? Beim letzten Experiment war das ja das Theaterspielen. Und jetzt ist es, und ich sag das mit einer gewissen kindlichen Freude, jetzt ist es das Wrestling bei mir. Ja, ihr habt richtig gehört, Wrestling. Und zwar wirklich dieses Show-Wrestling, was man so aus dem Fernsehen kennt. Und zwar, jetzt muss ich ein bisschen ausholen, damit man das ein bisschen verstehen kann, woher das kommt. In meiner Jugend und in meinem jungen Erwachsenen-Dasein war ich großer, großer Fan von US-Wrestling. WWF war das damals noch, mittlerweile hat sich das umbenannt in WWE. Und damals so die großen Hulk Hogan, Andre the Giant, Bret the Hitman Hart, später kam dann der Undertaker dazu. Das waren so, ja, ich weiß auch nicht, was mich daran fasziniert hat. Also ich glaube, es ist das, was mich auch heute noch fasziniert daran. Es ist so die Mischung aus Show, aus dargestelltem Kampf und dieser unglaubliche Athletik, die dem Ganzen zugrunde liegt. Also mich hat es einfach schon immer fasziniert, wie ein knapp 2 Meter großer Typ von einem oberen Ringseil runter auf den Boden auf einen anderen draufspringen kann, ohne dass sich beide verletzen. Ja, also am Anfang habe ich das natürlich noch nicht so gecheckt. Als kleiner Junge dachte man irgendwie noch, das wär alles echt und so. Und erst später habe ich dann gecheckt, offenbar tun die nur so, als ob. Und auch das ist einfach sehr, sehr, sehr. Also das kann man mit so einer inneren Unschuld irgendwie beobachten und sich irgendwie drüber freuen, wenn die, man sagt, also ich war jetzt 3-mal im Training und ich lerne jetzt so allmählich auch so die das Glossar, die Wrestling-Sprache so ein bisschen mehr als das, was ich so aus dem Fernsehen kenne. Man sellt das dann, also man verkauft dann das sozusagen, also wenn man, keine Ahnung, einen Schlag einfängt, dann verkauft man das so, als wäre der voll eingeschlagen und als hätte man jetzt große Schmerzen und so weiter. Und das befriedigt bei mir gleich zweierlei Dinge. Zum einen dieses Schauspielerische vom Theater und zum anderen das sportlich-kämpferische aus dem Boxen. Das findet jetzt beide irgendwie einen Zusammenschluss in diesem Wrestling. Und es macht mir einfach unglaublich Spaß, weil es 3-mal im Training bei einer Frankfurter Truppe und hinzu kommt, dass die Jungs und ein Mädel habe ich jetzt kennengelernt durchs Training, dass die irgendwie alle locker drauf sind, Spaß haben an dem, was sie machen. Es herrscht ein ziemlich klarer Ton da, also der Coach, der das macht, das finde ich auch sehr, sehr gut, gibt sehr klare Ansagen, hebt auch mal die Stimme, weil am Ende des Tages geht es natürlich auch immer um Sicherheit. Es geht um Sicherheit, es geht darum, sich selbst nicht zu verletzen. Es geht darum, den jeweiligen Partner, gegen den man kämpft, nicht ernsthaft zu verletzen. Und bei einem richtigen Showkampf ist dann natürlich noch der Referee, also sprich der Ringrichter, mit dabei. Und der soll natürlich auch nichts abbekommen, es sei denn, es wäre natürlich Teil der Show. Und ich hab Wrestling für viele, 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 viele Jahre aus den Augen verloren. Für Jahrzehnte, könnte man sagen, wo mich das überhaupt nicht mehr gekratzt und gejuckt hat. Und irgendwie durch ein befreundetes Pärchen, was wir auch eher so über spirituelle Themen kennenlernen, vielleicht habe ich die Geschichten der Heldenstunde auch schon mal erzählt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kamen wir irgendwann an einem Abend aufs Thema Wrestling zu sprechen. Ich weiß auch noch, wie es war. Wir haben uns über die spirituelle Bedeutung von Schlangen in Ashrin unterhalten. Ashrin ist hoffentlich das korrekte Plural von Ashram. Oder heißt es Ashrams? Vielleicht heißt es auch Ashrams. Also wie auch immer, von der spirituellen Bedeutung von Schlangen, die gerne mal in verschiedenen Ashrams dargestellt werden. Und dann kamen wir über die Schlange, fiel auf einmal der Name Jake the Snake Roberts. Und da habe ich spitze Ohren bekommen, weil das war auch ein Wrestler in den 90er Jahren, 80er Jahren, weiß ich nicht mehr so genau. Und dann kam raus, dass die beide eben auch große Wrestling-Fans sind. Und dann hatten wir an diesem Abend einfach nur noch das Thema 90er-Jahre-Wrestling. Mit einer großen, unschuldigen, kindlichen Begeisterung haben wir von alten Kämpfen erzählt und wie sehr uns das alles fasziniert hat. Und dann haben wir dem einen Kumpel von mir von den beiden Karten für die WWE, die waren dann mal in Köln, also Live-Show. Das war auch schon immer mal so ein Jugendtraum von mir, die mal live zu sehen. Also sind wir dann zu viert dahin. Jolli ist sogar mitgegangen. Die fand das übrigens alles ziemlich kacke mit dem Wrestling, weil sie hat absolut nichts damit zu tun, konnte an dem Abend überhaupt nicht mitreden, hat sich aber trotzdem von mir überreden lassen und war da sehr tapfer, mitzugehen auf diese Show. Und dann waren wir alle zu viert in Köln und haben uns das mal live angeguckt. Und das Problem war, ich kannte halt keinen der aktuellen WWE-Stars, niemanden, weder von den weiblichen noch von den männlichen. Ich kannte die Einlaufmusik nicht, ich kannte die Storys nicht, ich wusste da nicht, wer da gegen wen und warum. Uns alle ging es so, weil wir waren alle, also Jolli ja sowieso, aber wir alle anderen drei auch komplett raus aus dem Game und haben uns das dann halt trotzdem trotzdem angeguckt, die Show. Ja, es war gut. Was ich ein bisschen enttäuschend fand, war, dass die das nicht gleichzeitig oben auf der großen Leinwand übertragen haben. Also es war in der Luxus Arena, das ist ja eine Riesenarena in Köln. Und außerdem waren keine Moderatoren da, die das jetzt irgendwie live dokumentiert hätten. Von daher haben mir da gleich zwei wichtige Aspekte, die so die Show ausmachen, gefehlt. Aber trotzdem, das, was wir so im Ring gesehen haben, von dem, was wir so sehen konnten, war es insgesamt cool. Aber wir waren uns jetzt auch einig, dass wir das jetzt nicht unbedingt auch nochmal so live sehen müssen und dafür so viel Geld ausgeben müssen. Wie auch immer, wir kamen dann irgendwann mal auf die Idee, mal zu gucken. Jetzt gibt es ja dieses Internet, was es in den 80ern und 90ern eben noch nicht gegeben hat. Gibt es denn nicht auch Wrestling-Shows hier irgendwie lokal in der Rhein-Main-Area? Und da bin ich ein bisschen in Recherche gegangen, weil wir hatten jetzt noch mal Lust, uns so eine Show anzugucken im Rhein-Main-Gebiet, eben nicht mehr so lang da zu fahren und außerdem mal zu gucken, was machen denn die da so? Und siehe da, da gab es tatsächlich sogar einige, also da war ich positiv überrascht nach meiner Recherche. Und dann waren wir mal auf so einer Live-Show und ich muss sagen, ich bin da mit einer Erwartungshaltung hingegangen, wo ich so gedacht habe, naja, gut, guckst du das halt mal an, wird jetzt nicht so dolle werden, wahrscheinlich, aber schlimmstenfalls haben wir da ein bisschen Gaudi, trinken was, essen was und fahren halt wieder nach Hause. Und dann war ich überrascht, wie gut diese Show war, wie gut die Jungs und Mädels da gekämpft haben, auf was für einem hohen Niveau sich das bewegt hat, das hätte ich so überhaupt nicht erwartet. Und dann war ich so ein bisschen gecatcht und dann habe ich das noch so ein bisschen sacken lassen. Und ja, und jetzt kommen wir zu meiner Identifikation mit meinem Alter und mit dem Gedanken, da mal wirklich anzuklopfen und in so ein Training zu gehen. Weil ich mir im Vorfeld natürlich gedacht habe, Junge, du bist jetzt 49. Du bist noch einigermaßen fit vom Boxen und so und von deiner Morgenroutine, aber du wirst da kaum mithalten können. Und hab da länger mit mir rumgemacht, ob ich das jetzt wirklich mal machen soll oder nicht. Aber auf der anderen Seite war ich auch so wahnsinnig neugierig, weil ich mal wissen wollte, wie so ein Training abläuft. Ich wollte mal wissen, wie die Jungs und Mädels da so drauf sind, die da so sind. Wie sprechen die miteinander? Wie ist so ein Training aufgebaut? Wie gehen die auch mit jemand, der dann neu dazukommt, der einfach überhaupt gar keine Ahnung von nix hat? Und ich muss sagen, ich war dann das erste Mal an einem Sonntag da. Da wurde dann auch ein großer Ring auf- und abgebaut. Das fand ich auch super spannend, habe ich mithelfen dürfen, auf- und abbauen. Also wie wird so ein Ring überhaupt, aus was für Teile besteht der, wie viel Schichten hat der, was ist überhaupt das Untermaterial? Das hat mich auch schon immer mal interessiert, wie so der Aufbau ist. Und dann fand ich das einen sehr angenehmen Ton, ein sehr nettes Miteinander. Einige von denen hatte ich ja in der Show gesehen, die waren auch in dem Training. Fast jeder kam zu mir und hat mich mal gefragt, warum mich das interessiert und ob ich sonst schon mal Kampfsport gemacht habe. Also es war ein sehr angenehmer, offener Ton, eine sehr wohlfühlende Atmosphäre. Ich habe dann das Aufwärmtraining mitgemacht und war durchaus auch in der Lage, das komplett mitzumachen, dank des Boxens. War ich da fit genug dafür? Und dann hat einer von denen mit mir auf einer größeren Matte, also diese großen Turnmatten, die man von früher so kennt aus der Schule, hat der mit mir so ein bisschen Falltechnik-Training gemacht. Und das hat einfach mega Bock gemacht, das soll ich sagen. Es hat einfach mega Bock gemacht. Es macht so Bock in so eine Clothesline. Also das ist, wenn der Gegner so seinen Arm ausstreckt, man rennt dann in diesen ausgestreckten Arm rein und bumpt dann, so heißt es, wenn man auf den Rücken oder auf den Bauch fällt, man bumpt. Das muss ich jetzt alles lernen sozusagen, diese Begriffe. Und es hat einfach mega Bock gemacht. Ich war super ausgepowert danach, weil man steht natürlich gefühlt tausendmal auf. Das macht man dann beim Boxen schon mal gar nicht. Das heißt, ich hatte dann auch tierischen Muskelkater ein paar Tage lang, vor allen Dingen in den Beinen. Die Beine waren eigentlich das Schlimmste. Wobei ich eigentlich gedacht hätte, meine Beine wären schon gut trainiert, weil ich ja schon regelmäßig laufe, Fahrrad fahre. Boxen ist ja auch ständige Bewegung der Beine. Aber dieses Aufstehen und Hinfallen, das war doch noch mal was ganz was anderes. Anyway, jetzt war ich zum dritten Mal im Training und jetzt nach diesem dritten Training habe ich mich zum ersten Mal auch Wohler gefühlt danach, also wohler gefühlt im Sinne der Körperlichkeit, des Muskelkaters und des Erschöpfungsgrades und auch der Anpassung des Körpers gegenüber diesem Bumpen, also diesem Hinfallen. Das war ja auch was, was der Körper erstmal ein bisschen lernen muss, ein bisschen verarbeiten muss. Und ja, was soll ich sagen? Also zum Thema Identifikation, diese ganzen Gedanken mit, du wirst jetzt bald 50. Willst du sowas wirklich nochmal machen? Willst du dir das nochmal antun? Ist es überhaupt noch gut für dich? Für Cardio, für was auch immer dafür Gedanken kommen. Und jetzt gibt es so zwei Stimmen in mir. Die eine Stimme der Vernunft, die sagt, naja, also, du bist jetzt nicht mehr der Jüngste. Das Verletzungsrisiko beim Wrestling, würde ich jetzt sagen, ist, ich würde mal sagen, vielleicht ähnlich wie beim Fußball, Fragezeichen. Also beim Fußball ist es auch sehr oft so, dass irgendwann irgendjemand verletzt vom Platz geht mit einem dicken Knöchel, mit gedehnten Bändern. Also es passiert schon häufig. Oder man prallt zusammen oder man staucht sich irgendwas. Also Verletzungsrisiko beim Fußball ist schon hoch. Und das war auch ein Grund, warum ich gesagt habe, ich will keine aktiven Spiele mehr spielen, sondern nur noch gelegentlich im Fußballtraining dabei sein. Hier ist es jetzt so, dass man ja in einen Zweikampf geht mit dem Ziel, sich und den anderen nicht zu verletzen. Aber natürlich kann man da auch mal falsch aufkommen. Natürlich kann man sich dabei auch mal verletzen. Ich bin jetzt noch nicht in einem Stadium, wo ich sagen würde, ich habe jetzt ein Verletzungsrisiko, weil das bei mir noch alles sehr, sehr basic ist, was die mit mir machen. Und fühle mich bis jetzt da wohl und gehe jedes Mal mit einem Grinsen daraus, weil ich denke, irgendwie war das total cool, in diese Welt des Wrestlings einzutauchen. Und solange dieser Spaßfaktor so hoch ist und solange ich das Gefühl habe, dass ich das körperlich kann und ich aktuell sogar das Gefühl habe, dass mein Körper so allmählich dieses Training auch in der Lage ist zu adaptieren, gehe ich da noch ein paar Mal hin. Wie oft es sein wird, weiß ich nicht. Wie lange ich das noch machen will, weiß ich nicht. Und wie lange mir das auch Spaß macht, weiß ich alles nicht, aber Stand jetzt, es macht mega Bock. Es macht mega Bock. Und das sind natürlich so zwei Identifikationen in mir. Also zum einen so die Rolle des gesundheitsbewussten und auch des risikobewussten Menschen, der sagt, na, mein Körper ist ein Tempel, den möchte ich jetzt auch nicht einem unnötigen Risiko aussetzen. Auf der anderen Seite der kleine Junge, der schon von Kindesbeinen an mit diesem Show-Wrestling irgendwie begeistert war und jetzt auch als offenbar sehr erwachsener Mann, wenn man das so sagen will, immer noch einen Riesenspaß hat da dran. Das macht einfach Bock. Ja, also was mache ich denn da jetzt mit meinen Personen und Personas? Irgendwie ist es so ein bisschen, ja, ist auch so dieses Gesellschaftliche, ne? Was denkt man jetzt von mir, wenn ich plötzlich jetzt mit sowas anfange? Und auch interessant, wie passt das jetzt überhaupt in meine Rolle des spirituell Suchenden oder des spirituell Lehrenden auch manchmal schon? Und irgendwie passt es ja so gar nicht zusammen. Aber ein bisschen Mut macht mir ein Satz von Christo Quiske, a.k.a. der Papa von meinem Gleichmutproben-Podcast-Buddy Leander Greitemann. Und der hat ja viele, viele philosophische Vorträge gehalten. Und mit dem habe ich neulich Schach gespielt und habe mich darüber auch mit ihm über das Thema Wrestling unterhalten. Und er hatte folgenden schönen Satz gesagt, Wrestling ist philosophisch einwandfrei. Und da habe ich ihn gefragt, Christo, was bedeutet das denn? Er hat gesagt, naja, es ist ja lediglich das Schauspiel, die Darstellung von Gewalt, Kampf und Schmerz. Und dagegen ist philosophisch absolut gar nichts zu sagen. So, und wenn das jemand wie Christo Quiske sagt, dann sage ich, okay, da mache ich einen grünen Haken dran an das Thema. Dann kann ich das offenbar mit gutem Gewissen weiterverfolgen und irgendwie meine verschiedenen Personas, die Rolle des besorgten Älterwerdenden, die Rolle des spirituell Lehrenden und die Rolle des begeisterten Wrestling-Schülers irgendwie jetzt unter einen Hut kriegen. Also Anhaftung, Identifikation. Wenn ich körperlich nicht mehr in der Lage bin, sowas zu machen, dann sollte ich das natürlich lassen. Ich bin das, traue ich mir ja noch zu. Und dann sollte mich doch, wenn mir das gerade total viel Spaß und Freude macht, dann sollte mich doch nicht der Gedanke darüber, was denken dann die anderen? Oder was könnte die sogenannte spirituelle Szene von mir denken? Oder passt es überhaupt in mein Bild, was ich haben will, was die Leute von außen von mir denken sollen? Also wenn mich solche Gedanken davon abhalten würden, etwas zu tun, was mir aktuell Stand jetzt gerade viel Spaß und viel Freude macht, dann wäre das doch äußerst, äußerst schade, wenn ich deswegen darauf verzichten würde. Wenn da ein großes Verletzungsrisiko jetzt wäre, ne, wenn meine Knochen morsch werden oder ich hätte überhaupt keine Muskulatur und so weiter, dann wäre es relativ vernünftig, das nicht zu tun. Aber so wie die Dinge stehen, traue ich mir das aktuell noch zu. Das heißt, ich werde weiterhin dahin gehen. Und es kann natürlich sein, dass ich in ein paar Wochen sage, ja, das war ein spaßiger Ausflug in die Welt des Wrestlings. Ich bin froh, dass ich da mal eingetaucht bin und ich hatte da Bock drauf. Aber jetzt ist auch gut. Oder es kann sein, dass ich in ein paar Wochen sage, ey, ich mache das immer noch weiter. Ich weiß es nicht, wo mich das hinführt. Aber ich finde es irgendwie gerade spannend. Und ich finde es auch spannend, wenn man in diesem Alter einfach den Mut hat, das zu tun. Also es braucht schon Mut, zu sagen, ich gehe da jetzt hin. Ich bin ja da auch ganz alleine hingegangen. Ich kannte da ja niemanden. Ich habe vorher mich angekündigt, dass ich da mal teilnehmen möchte. Und die haben gesagt, ja klar, komm vorbei. Und dann bin ich da einfach hin, ohne zu wissen, was mich erwartet. Also das ist ja schon auch ein Schritt raus aus der Komfortzone. Ich weiß nicht, wie so ein Training abläuft. Ich weiß nicht, wie anstrengend das ist. Ich weiß nicht, wie real gefährlich das ist. Ich weiß nicht, wie Jungs und Mädels da drauf sind. Ich weiß nicht, was ich da tun soll. Beim Boxen ist die schon eine ganz andere. Beim Boxen, das mache ich seit vielen, vielen Jahren. Da kenne ich mich aus. Ich kann gut Seil springen. Ich kann die Techniken gut ausführen. Kapiere auch, was mein Trainer mir sagt. Er sagt, linker Kopfhaken, rechter Aufwärtshaken, weiß ich, wie man das macht. Ich weiß, wie man die Hüfte bewegt, ich weiß, wie man die Füße bewegt, ich weiß, wie man die Fäuste bewegt. Hier, beim Wrestling, weiß ich nichts. Außer das, was ich so aus dem Fernsehen kenne. Also was eine Clothesline ist, wusste ich noch. Ganz ehrlich, wenn die sich so untereinander unterhalten, verstehe ich ganz wenig davon. Also ich muss, manchmal traue ich mich dann auch nachzufragen, so, ich würde jetzt gerne mal wissen, was bedeutet dann dieses und jenes. Also ist eine ganz neue Welt, die sich für mich erschließt und es wäre doch schade, wenn ich den Ausflug in diese Welt nicht tun würde aufgrund von meiner Maske, aufgrund von meiner Person, aufgrund von meiner Identifikation, die dann sagt, nee, das passt jetzt so gar nicht in das Bild rein, was du gerne nach draußen vermitteln willst, das machst du jetzt nicht. Also von daher freue ich mich da gerade drüber, dass ich das mal machen darf, dass ich da mal eintauchen darf, dass ich mir diesen Spaß im Alltag holen kann. Und ja, bin mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, wo mich das hinführt. Ich bin mal gespannt, wo es hingeht. Und ja, was du vielleicht aus dieser kleinen Anekdote mitnehmen kannst für dein Leben, ist mal A, die Überlegung, was sind denn eigentlich meine Identifikationen? Plural, Mehrzahl? Womit fühle ich mich denn sehr identifiziert und was würde bei mir sehr viel Leid verursachen, wenn ich das jetzt plötzlich loslassen müsste? Wenn man mir das wegnehmen würde? Ja, wenn du ein Sportler bist, dann bist du mit deiner Körperlichkeit sehr identifiziert. Was wäre, wenn du jetzt eine schwere Verletzung hättest? Wie gut gelingt dir das, geistig, mental, spirituell diese Rolle auch wieder loszulassen? Und das Zweite ist, wo begrenzt du oder limitierst du dich vielleicht sogar selbst aufgrund von deinen Identifikationen, aufgrund von dem Bild, was du in der Welt aussenden möchtest oder wie du dich selbst auch siehst? Und gibt es da Limitierungen in deinem Leben von Dingen, die du sagst, oh, das hätte ich eigentlich schon mal gerne gemacht oder das hätte ich ausprobiert, aber eigentlich passt es ja gar nicht zu mir. Und deswegen machst du es nicht oder probierst es noch nicht mal aus. Und wenn man Dinge ausprobiert, kann es ja auch zu dem Ergebnis kommen, dass es einem gar keine Freude bereitet oder gar keinen Spaß macht. Und dann ist es natürlich so, dass man es dann auch einfach wieder sein lassen kann. Aber wir würden ja einiges verpassen, wenn wir es nicht wenigstens ausprobieren oder mal reingeschnuppert hätten in diese oder jene Sache. Jedenfalls, solange das alles auch vereinbar ist mit der eigenen Gesundheit, mit der eigenen Körperlichkeit. Wie gesagt, da würde ich ab einem gewissen Grad eine Vernunftsgrenze ziehen. Und hier beim Wrestling würde ich sagen, ist das so auf des Messers Schneider. Das, wie gesagt, wird die Zeit dann noch zeigen, wie gut sich das dann entwickelt. Also diese beiden Fragen mal stellen, wo bin ich besonders stark identifiziert und wo hält mich meine Identifikation vielleicht auch davon ab, mal Dinge auszuprobieren. Und vielleicht helfen dir diese beiden Fragen dabei, neue Dinge zu erleben oder neue Dinge anzugehen im Leben. Und es kann ja auch was ganz Unspektakuläres sein, muss ja jetzt nicht hier die Welt des Wrestlings sein oder Boxen sein, sondern irgendwas ganz anderes in deinem Leben, auch muss noch nicht mal was Sportliches sein, kann was es auch immer sein mag in deinem Leben. Und reflektier doch mal diese beiden Fragen und guck mal, ob die dich irgendwo hinführen in deinem Leben. Und am Ende ist alles das, was dir weggenommen werden kann, deine Identifikation. Und das fängt im physischen Bereich an, das schöne neue Auto, die schöne neue Modehandtasche, die schöne neue Kaffeemaschine, all das, was irgendwie kaputt gehen, zerstört werden kann, bis hin zu deinen inneren Identifikationen, bis hin zu deiner zum Identifikation mit deinem Geschlecht, mit deiner Körperlichkeit, mit deinem Alter. Wie gut kann ich mit dem Altern umgehen? Das ist und das Schöne ist am Ende. Also unser Leben ist ja begrenzt. Am Ende kommt Gevatter Tod als Sollbruchstelle rein und der nimmt dir auf jeden Fall all diese Identifikation weg. Und am Ende bleibt das übrig, so jedenfalls die spirituelle Theorie, am Ende bleibt das übrig, was dir niemand wegnehmen kann, das pure Bewusstsein. Wenn das so ist, wie die spirituelle Lehre behauptet, bleibt am Ende das pure Bewusstsein übrig. Das ist das, was zeitlos ist, was nicht weggenommen werden kann. Und das ist das, was hinter all dem steht, worüber wir unsere Masken und worüber wir unsere Identifikation und unsere Person legen. Yes, spannendes Thema, finde ich. Wenn ihr Lust habt, hört doch auch mal in die Gleichmutproben rein. Unsere letzten beiden Folgen, ja, jetzt muss ich gerade mal selbst gucken. Sekunde, was für 75 und 76 müsste das sein. Also roundabout Gleichmutproben, Podcast für Lebensphilosophie, Spiritualität und Nachhaltigkeit. Gerne mal reinhören. Da gehen wir nochmal im Austausch, lernen dann ich auf diese Themen ein. Da hört ihr auch nichts von Wrestling. Das war jetzt nur speziell für meine Folge, weil mich das gerade so beschäftigt. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzuhören, diesen kleinen Ausflug in eine sehr persönliche Geschichte von mir, die irgendwie zu kleinen jungen Zeiten angefangen hat und jetzt mit fast 50 irgendwie so eine interessante Kurve nimmt. Ja, genau. Alright, das war's von mir. Danke fürs Zuhören. Liebe, liebe Grüße und bis ganz bald.
Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut. Alles ist gut, alles ist gut, alles ist gut.